Liebe Schwestern und Brüder, schon im vergangenen Herbst galt es, das Thema für diesen Bibelimpulstag zu finden. Und das hat mir einige Fragen bereitet. Bibelimpulstag, ein Impuls aus der Bibel, einen ganzen Tag lang, mitten im schönen Mai. Ich fragte mich, wer wird da kommen, zumal es noch so viele andere attraktive Angebote gibt. Kirchentag in Annaberg zum Beispiel. Ich fragte mich auch, welcher Impuls aus der Bibel? Die Bibel enthält viele Impulse. Was mich interessiert, das muss nicht Sie interessieren. Aber auch zweimal eine Stunde Referat, wer soll da zuhören? Das wird Arbeit machen und ich habe mir schon das Jackett ausgezogen, gewissermaßen die Ärmel hochgekrempelt, die ich aber heute nicht habe. Wir werden sehen. Sie wissen, ich entschied mich für das Buch der Psalmen. Denn der Psalter steht rein formal betrachtet in der Mitte der Bibel. Nehmen Sie Ihre Bibel zur Hand und lassen Sie in der Mitte auffallen. Man landet in der Regel bei den Psalmen. Der Psalter steht für mich aber auch inhaltlich in der Mitte der Schrift. Wenn die wichtigste Weise, von Gott zu reden, nicht über Gott reden heißt, sondern mit Gott reden, dann betreten wir in den Psalmen heiligen Boden. Wenn Glaube nicht nur das Zustimmen zu dogmatischen Sätzen bedeutet, sondern eine persönliche Beziehung zu Gott, dann sind wir mitten im Allerheiligsten. Hier in diesen oft leidenschaftlichen Gebeten geschieht der Testfall des Glaubens. Da geht es nicht um die theoretische Frage, ob Gott ist, sondern um die leidenschaftliche Frage, ob Gott auch ein Gott für mich ist. Da geht es nicht darum, Leid und Unglück zu erklären, sondern wie kann ich in Leid und Unglück existieren? Da wird nicht über Gott erzählt, dass du die Bibel an vielen, vielen anderen Stellen, sondern hier im Kämmerlein des Gebets. Da muss sich erweisen, ob das Erzählte von Gott auch mit dem Leben zusammenpasst, wie es wirklich ist. Und so meine ich, dass die Psalmen aus der Mitte des Lebens gesprochen sind und deshalb gehören sie auch zur Mitte der Heiligen Schrift. Und noch ein Grund. Liest man die Psalmen, und ich habe mir auch in Vorbereitung auf diesen Tag eine Hörbibel angeschafft, weil ich ja jetzt viel im Auto sitze und kann mir dann auf CD Psalmen anhören. Liest oder hört man die Psalmen, dann spürt man, hier werden alle Themen angesprochen. Auf engstem Raum. Martin Luther, jetzt nehmen wir mal die Folien rein, genau, das können wir schon mal weiterblättern. Martin Luther hat einmal gesagt, der Heilige Geist habe in den Psalter alles wie in ein Kompendium hineingepresst, damit die nicht genügend Zeit haben, die ganze Heilige Schrift zu lesen, dennoch nicht auf die Frucht der Heiligen Schrift verzichten müssen. Dieses Zitat, was ja auch in der Einladung stand, ist natürlich mit Augenzwinkern zu hören. Luther gibt hier keine Empfehlung, den Psalter als biblischen Schnellimbiss zu verspeisen. Ich verstehe Luther so, wenn denn einmal aus Zeitdruck Bibellesen schwierig wird, am allerwenigsten sollte man auf die Psalmen verzichten. So viel Zeit muss sein. Selbst über längere Zeit hinweg würden wir keine Mangelerscheinung erleiden, sondern die Frucht der Heiligen Schrift haben, die Psalmen als geistliche Vollwertkost. Und in der Tat, man staut über die Fülle der Themen, Schöpfung und Erlösung, Befreiung aus Ägypten und Gefangenschaft in Babylon, Gottvertrauen und Gottes Sehnsucht, Glück und Unglück, Freude und Schmerz, Schuld und Vergebung, Zweifeln und Staunen, nicht erst bei Prochrist, schon bei den Psalmen. Alles zwischen Geburt und Tod findet sich in diesem Buch und selbst die Hoffnung über den Tod hinaus findet sich schon in den Psalmen. Schon hier in den Psalmen wird die Schallmauer des Todes zerbrochen. Ich staune oft selbst, wie aufregend die Gedanken sind, die die Psalmenbeter finden. Ich will es bloß mal an einem Beispiel deutlich machen. Nehmen Sie diesen wunderbaren Psalm 139. Da heißt es, ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Ein Psalm, der vielleicht 3000 Jahre alt ist, in welcher Weise wird hier von Gott geredet? Ein Gottesbild, das alle Dimensionen sprengt und das genauso heute in unser modernes Weltbild passt, ein Gott, der Raum und Zeit durchdringt. Oder in demselben Psalm findet man diese wunderschönen Aussagen über die Schöpfung. Nirgendwo findet man sie sonst, denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Ich staune über solche Gedanken. Ein Gott, der mich kennt von dem ersten Augenblick an. Aber ein Gott, der mein Leben vor sich sieht, Vergangenheit und Zukunft wie ein aufgeschlagenes Buch. Wer die Psalmen betet, dem wird nichts mangeln. Er wird auf eine grüne Aue geführt und zum frischen Wasser. Und so kommt also eine Frau in höchsten Sorgen zu einem Rabbi gelaufen. Jetzt erzähle ich mal einen Witz. Eine Frau kommt in höchsten Sorgen zu einem Rabbi gelaufen. Ihr Kind hat einen unstillbaren Durchfall. Geht nach Hause und sprecht Psalmen, sagt der Rabbi. Dann wird das Kind geheilt werden. Nach einer Woche kommt die Frau wieder. Rabbi, das Kind ist schon wieder krank. Es hat seit 3 Tagen keinen Stuhlgang. Nun, gute Frau, Gebete wirken Wunder. Geht nach Hause und sprecht Psalmen. Aber Rabbi, was sagt ihr da? Psalmen stopfen doch. Die Psalmen gewissermaßen als ein Allheilmittel. Wen wundert es dann, dass der fromme Jude nicht nur anderen Psalmen vorschrieb, sondern selbst intensiv mit ihnen lebte? Man war lange Zeit der Meinung, der Psalter war nur das Gesangbuch der Synagoge. Heute weiß man, der Psalter war das persönliche Andachtsbuch eines jeden frommen Juden. Er hat nicht nur am Sabbat darin gebetet, sondern täglich. Und noch heute beten fromme Juden an der Klagemauer täglich alle 150 Psalmen. Gut, wenn ich da an den kürzesten Psalm denke mit 2 Versen, würde ich das auch noch hinkriegen, aber nicht an den längsten, der dann der Psalm 119 ist, da ist der Vormittag schnell vorbei. Die Kirche hat es dann nachgemacht. Auch für die Kirche, für die frühe Christenheit wurde der Psalter gewissermaßen das Lieblingsbuch. Vielleicht haben Sie sich noch nie gewundert, im Neuen Testament gibt es kein eigenes Gebetsbuch. Die frühe Kirche hat eine Grundentscheidung gefällt. Sie betet das Gebetsbuch der Juden. Wir haben kein eigenes Buch, obwohl es heißt, singt dem Herrn neue Lieder. Warum nicht? Aber bewusst bleibt das Christentum mit dem Judentum in der Gebetsgemeinschaft verbunden, ganz bewusst. Die Synagoge und die Kirche haben sich schnell getrennt, aber hier im Gebet bleibt das alte und das neue Bundesvolk miteinander vor Gott verbunden. Die Gebete werden zwar an unterschiedlichen Orten abgesandt, aber sie landen vor dem gleichen Gott, vor demselben Gott, dieselben Klagen und derselbe Lobpreis. Und so wurde der Psalter auch zum amtlichen Gebetsbuch der Kirche. Und jetzt vielleicht die nächste, genau. Und das möchte ich Ihnen nach meiner Einführung noch sagen. In der Regel des heiligen Benedikt von Nursia, der Vater des abendländischen Mönchtums, eine berühmte Ordensregel, die das Abendland ganz intensiv geprägt hat. Da steht, er bemerkt einmal, dass es wenig sei. Er hat nämlich vorgeschrieben, in der Woche einmal den Psalter zu beten, das sei aber wenig, denn unsere heiligen Väter haben an einem Tag tapfer das vollbracht, was wir Lauen doch wenigstens in einer ganzen Woche schaffen sollten. Und auf Benedikt von Nursia geht auch der Brauch des Stundengebetes zurück. Psalm 119 heißt es, ich lobe dich des Tages 7-mal. Dadurch wurde der Psalter zum christlichen Meditationsbuch und die große Lebensformel Ora et Labora, bete und arbeite, war geboren. Der Psalter gab dem Leben Rhythmus. So viel zu meiner Begründung des Themas und zur Einführung. Und jetzt folgende Punkte. Den Psalter neu entdecken. Erstens der Psalter als Einübung in das Gebet. Wir nehmen mal die nächste Folie, mal sehen, was da. Okay, das lassen wir schon mal stehen. Der erste und wichtigste Gedanke ist für mich, dass der Psalter nicht nur Gebete lehrt, sondern er übt uns ein in eine Haltung des Gebets. Das ganze Leben soll, um das Thema des Tages aufzugreifen, ein Lied sein für Gott mit all seinen Harmonien und Dissonanzen, mit Höhen, Hohen und Tiefen und schrägen Tönen. Aber bevor wir heute, besonders am Sonntag, Rogate vom Beten reden, möchte ich zunächst den Gedanken voranstellen, dass wir nicht beten können. Die Jünger bitten Jesus, Herr, lehre uns beten. Beten beginnt, denke ich, mit der heilsamen Einsicht, dass wir nicht beten können. Und auch Paulus schreibt einmal, wir wissen nicht, was wir beten sollen. Wir können sprechen. Und die Gabe der Sprache ist eine der erhabensten Gaben, die uns der Schöpfer gegeben hat. Und der Philosoph Martin Heidegger sagte einmal, wir haben unser Dasein in der Sprache, aber unsere Sprache hat Grenzen. Ich will das gerne deutlich machen, indem ich euch an die Schöpfungsgeschichte erinnere. Da gibt es in 1. Mose 2, Vers 19 eine wunderschöne Notiz. Da heißt es, Gott habe den Menschen die Tiere zugeführt, um zu sehen, Zitat, wie er sie nennte. Gott selbst hat den Menschen die Sprache gegeben, Wort von seinem Wort. Und nun interessiert er, wie er mit Sprache Welt erobert. Sprache ist ein herrschaftlicher Akt, mit dem der Mensch sich die Welt auf einen Begriff bringt. Alles wird er nun benennen. Die Tiere, die Pflanzen. Er wird auch seine Frau benennen, die Isha, denn die ist von ihm, dem Ish, den Mann, genommen. Aber Gott wird er nicht benennen. Hier in diesem Zusammenhang steht einzigartigerweise eine Doppelform des Gottesnamens Jahwe Elohim. Diesen Namen erfindet nicht der Mensch, sondern der wird voraussetzungslos gegeben. Er wird gewissermaßen offenbart. Und da wahrt die Bibel wunderbar diese Grenze. Von Gott kann sich der Mensch nicht einfach einen Begriff machen. Gott ist nicht Welt, den ich benennen und begreifen kann. Gott muss seinen Namen offenbaren, so sagt es die Schrift. Und indem er seinen Namen gibt, macht er sich anrufbar. Alles andere wäre Plappern wie die Heiden. Unser Beten, und das möchte ich als Grundvoraussetzung sagen, unser Beten hat seinen Grund darin, dass Gott, das lebendige Du, aus sich heraustritt und uns anspricht. Und deswegen hat der große Alttestamentler Gerhard von Rath gesagt, die Psalmen seien Antwort Israels. Nicht eigenes Wort, sondern Antwort Israels. Gott hat das Gespräch eröffnet und habe sich Israel zum Gespräch erwählt, sagt er. Gott wollte kein willenloses Objekt seines Geschichtshandelns. Gott ist ein großes Du, das im Menschen das Gegenüber sucht. Kein Diktator, der das Wort verbietet. Gott wartet auf Antwort. Und diese Antwort, die wir jetzt in den Psalmen finden, ist voller Dramatik und Dynamik, Gebete voller Leidenschaft. Und jetzt ein Luther-Zitat: Wo findet man feinere Worte von der Freude, als die Lobpsalmen oder Dankpsalmen sie haben? Da siehst du allen Heiligen ins Herz, wie in schöne, reizende Gärten, ja, wie in den Himmel. Du siehst, wie feine, herzige, liebliche Blumen darin aufgehen, von allerlei schönen, fröhlichen Gedanken gegen Gott um seiner Wohltaten willen. Und wiederum, wo findest du tiefere, kläglichere, jämmerliche Worte von der Traurigkeit, als die Klagepsalmen sie haben? Da siehst du wieder allen Heiligen ins Herz, diesmal aber wie in den Tod, ja wie in die Hölle, wie finster und dunkel ist da vom vielfältigen, betrübten Anblick des Zornes Gottes. Wir wissen nicht, was wir beten sollen. Der Heilige Geist, sagt Paulus, hilft unserer Schwachheit auf und er hilft uns auf mit diesen inspirierten Gebeten, die in ihrer Vielfalt der Emotionen und Erfahrung immer etwas bieten, wo wir uns unterbringen können mit unserem eigenen Leben. Hier beschenkt uns der Geist mit Worten, mit Begriffen, mit Bildern. Ich finde es befreiend, dass ich nicht immer selbst geistreich oder wortgewaltig sein muss. Ich darf vor Gott meine Gebetsarmut eingestehen und mich von den Psalmen vertreten lassen, die der Geist inspiriert hat. Und wie sich hier Menschen wiederfinden, das haben wir in vielen Beispielen, etwa Rainer Maria Rilke: Ich habe die Nacht einsam hingebracht und habe schließlich Psalmen gelesen. Eines der wenigen Bücher, in dem man sich restlos unterbringt, mag man noch so zerstreut und ungeordnet und angefochten sein. Vielleicht ist das auch Ihre Erfahrung. Oder Ingo Baldermann, ein Theologe unserer Zeit, ein Religionspädagoge, schreibt Folgendes: Ich entdecke dabei, dass es in erster Linie Worte aus Psalmen sind, die mich begleiten, die mir ihre Sprache leihen, wenn mir selbst die Sprache versagt. Es sind Worte aus den Psalmen, die nachts die Dämonen vertreiben, die sich mir auf die Brust setzen und mir die Luft abdrücken wollen. Und es sind abermals die Psalmen, die es mir ermöglichen, den neuen Tag als das große Wunder wie in der Schöpfungsgeschichte zu begrüßen. Es wird ja manchmal ein Gegensatz konstruiert zwischen spontanen, freien Gebeten und fest formulierten Gebeten. Und manchmal ist dieser Gegensatz mit einer Wertung verbunden, dass man sagt, das frei formulierte Gebet, das ist das authentischere und vielleicht das echtere Gebet. Ich glaube, der Gegensatz ist künstlich. Beide weisen, das freie und das formulierte Gebet ist wichtig. Meine Erfahrung ist, dass das freie Gebet aber oft arm wird, inhaltlich und auch sprachlich. Ganz davon abgesehen, dass das freie Gebet, besonders wenn es auch vor Menschen passiert, auch zur Selbstdarstellung dienen kann, dass es dann oft kein Reden mehr ist vor Gott, sondern vor Menschen. Wir wissen, dass Jesus einmal die Gebete der Pharisäer kritisiert hat als öffentliche Demonstration. Sie wollten gesehen und gehört werden. Gegen diese unerlösten Motive möchte Jesus seine Jünger befreien und empfiehlt das Kämmerlein. Ich bin froh, dass ich beides kann. Die Worte, die mein eigenes Herz formuliert, aber dass sich in den Psalmen auch meine abgehetzte und oft arme Sprache ausruhen und erfrischen kann. Und ich habe den Eindruck, dass der moderne Mensch, der immer unter dem Druck steht, Autor seiner selbst zu sein und viele Traditionsabbrüche erlebt hat, wieder Sinn und Geschmack findet, auch für Formen und Formeln, die ihm angeboten werden, die er nicht selbst schaffen muss, sondern die auf ihn zukommen und ihn von außen formen. Noch ein letzter Aspekt zu diesem Punkt. Eigentlich müsste man ja sagen, nicht nur üben uns die Psalmen ein in das Beten, sie üben uns ein in das Singen. Denn im Hebräischen heißt das Buch Sefer Tehillim, Buch der Preisungen. Im Griechischen heißt das Buch Psalmos, die Lieder, und Psalter ist die Standleier und die Harfe. Und in 1. Samuel 16 habe ich hier den Hinweis, und David nahm die Leier und griff in die Saiten, da wurde es Saul leichter und es tat ihm gut und der böse Geist wich von ihm. Hier wahrt die Bibel das Wissen, dass Singen noch etwas intensiver ist und vielleicht auch noch etwas gesünder ist. Und die Bibel liegt dort nicht schlecht, mal die nächste Seite, zumindest in einer der letzten Geo überschrieben, Glückserlebnis, Singen. Vielleicht hat jemand die Geo von Ihnen, einer meiner Söhne, der schwört drauf und er tat eine interessante Zeitschrift. Da heißt es, es ist so leicht, es ist so gut, es fördert, wie Experten versichern, sogar Gesundheit und Intelligenz. Warum nur haben dann so viele Deutschen die Lust am Singen verloren? Und der aufmerksame Leser wird dann informiert, man habe nach Chorproben bei Sängern Speichelproben gemacht und habe sie analysiert und Hormone entdeckt, die unter anderem Gedächtnisprozesse und die soziale Bindungsfähigkeit beeinflussen. Stress und Aggression wird abgebaut und sie untersuchten die Leistung von Kindern, die wenig oder viel Gesangsunterricht bekamen. Und dann heißt es, wenn alle von der frühesten Kindergartenzeit bis mindestens zum Ende der Grundschulzeit täglich eine halbe oder eine Stunde spielerisch zum Singen angeleitet würden, dann hätten wir in Deutschland die PISA-Problematik nicht. Auch die Bibel hat an dieser Stelle recht, wenn sie uns zum Beten und zum Singen anleitet. Ein zweites. Der Psalter als Einübung in das Gespräch. Da sind es drei Gedankengänge, nämlich der erste Gedankengang, der Psalter lädt uns ein zum Gespräch mit unserer eigenen Seele. Das ist für mich ein ganz interessanter Aspekt. Wir sagen, beten heißt mit Gott reden. Und wir entdecken im Psalter, beten heißt auch mit sich selbst reden. Wir sagen, beten heißt zu Gott kommen und entdecken im Psalter, beten heißt auch zu sich selbst kommen. Wer betet, entfremdet sich nicht von sich selbst, sondern findet sich. Und ich nenne das das Gespräch mit der eigenen Seele, das sind nur ein paar ausgewählte Verse. Das ist Ihnen vielleicht schon selbst begegnet. Da redet plötzlich der Psalmbeter mit sich selbst. Was betrübst du dich, meine Seele? Und bist so unruhig in mir, fragt er aufmerksam. Was betrübst du dich, meine Seele? Oder er ermuntert sich, wach auf, meine Seele. Oder sei nun wieder zufrieden, meine Seele. Oder Psalm 77, meine Seele will sich nicht trösten lassen. Meine Seele soll sich freuen. Meine Seele ist erschrocken. Sie haben meine Seele gebeugt. Meine Seele liegt im Staub. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Oder Psalm 23, er erquicket meine Seele. Die Beter sprechen zu sich selbst. Sie sprechen zur eigenen Seele oder über die Seele. Es ist ein innerer Dialog, der ganz aufmerksam sich selbst betrachtet. Von der Seele wird in vielen Bildern gesprochen. Sie ist unbehaust, sie ist geängstigt, sie ist unruhig, verfolgt, eingeschlossen, sprachlos, kraftlos, ausgeliefert. Ein wahres Bilderbuch unserer eigenen Seele entdecken wir in den Psalmen. Und ich meine, solches Selbstgespräch ist ein Schlüssel zu vertiefter Selbsterfahrung. Gottes Erfahrung wird plötzlich zur Selbsterfahrung. Die Psalmen laden uns ein zu einem aufmerksamen Wahrnehmen meines eigenen Lebens. Damit die Seele nachkommt im Stress des Alltages. Sie kennen sicher die kleine Begebenheit, wo ein deutsches Forscherteam in Afrika unterwegs ist und man hat einige afrikanische Gepäckträger mitgenommen und nach 3 Tagen ununterbrochenen Laufens, da bleiben die Afrikaner sitzen. Warum geht's denn nicht weiter? Komm, wir müssen weiter, wie wir Deutschen so sind. Wir bleiben sitzen und warten, bis unsere Seele nachkommt. Da hat eine Kultur noch ein Gefühl davon, dass unsere Seele nachkommen muss, dass sie müde werden kann und dass wir seelenlos werden können. Und in unserer Zeit des Geschwindigkeitsrausches immer schneller, da japst die Seele oft hinterher. In guter Weise hat schon der mittelalterliche Heilige Bernhard von Clairvaux, einer meiner Lieblingsheiligen, wenn ich mal so sagen darf, aus dem Mittelalter, seinen päpstlichen Freund Eugen III., das war eigentlich ein Mitbruder, der hat es dann geschafft, zu päpstlichen Ehren zu kommen und der sich im Amt des Papsttums verschliss und im Stress war, das schrieb er ihm einen seelsorgerlichen Brief. Wie kannst du voll und echt Mensch sein, wenn du dich selbst verloren hast? Du musst nicht nur für andere, sondern auch für dich selbst ein aufmerksames Herz haben. Ja, wer mit sich selbst schlecht umgeht, wem kann der gut sein? Denk also daran, gönn dich dir selbst. Das lernen wir von den Psalmen. Selbstverständlich ist das nicht. Ich glaube, dass Konrad Lorenz, der berühmte Verhaltensforscher, der mit seinen Forschungen an den Graugänsen den Nobelpreis bekommen hat, recht hat, wenn er einmal Folgendes analysiert in dem Buch Die 8 Todsünden der Zivilisation. Da schreibt er, der moderne Mensch sei nicht in der Lage, auch nur kurze Zeit mit sich allein zu sein. Sie vermeiden jede Möglichkeit der Selbstbestimmung und Einkehr mit ängstlicher Beflissenheit, als fürchteten sie, dass die Reflexion ihnen ein geradezu grässliches Selbstbildnis entgegenhalte. Er behauptet also, der berühmte Verhaltensforscher, der Mensch suche gar nicht sein Selbst, er suche die Zerstreuung und die Unterhaltungsindustrie ist ja ständig bemüht, diesen zentrifugalen Bedürfnissen des Menschen zu befriedigen. Wir lassen uns unterhalten und ersetzen das oft eigene notwendige Gespräch mit anderen oder mit uns selbst durch Tollgrunden und machen uns nur zu Konsumenten. Neulich sagte mir jemand halb im Scherz, halb im Ernst, ich möchte mal ohne mich in den Urlaub fahren. Das wäre mal toll. Das wäre ideal. Aber das ist auch diese Selbstflucht, Urlaub mal von dem eigenen Selbst, mit dem man zusammengespannt ist, oft wie in Einzelhaft. Aber selbst wenn ich am Ende der Welt aus dem Flugzeug stiege, ich habe mich mitgenommen und muss mit mir zurechtkommen. Die Psalmen lehren es uns. Nun hat die hebräische Sprache ein ganz eigentümliches Wort für Seele, für das ich sie im Deutschen beneide. Der berühmte Arzt Virchow hat ja gemeint, er habe 1000 Menschen schon seziert und noch mehr und noch nie eine Seele gefunden. Das ist ja das Problem, den Leib sehen wir, er hat Länge, Breite und Höhe, das ist bei uns allen sehr unterschiedlich, aber die Seele sehen wir nicht. Bei dem Hebräer sieht man die Seele und er verwendet für das Wort Seele ein Wort, was ursprünglich die Kehle bedeutet, Nefesh. Nefesh, die Kehle, jenes unersättliche Organ unserer Bedürftigkeit, unserer Unersättlichkeit, unserer Verletzbarkeit auch. Wenn man hier zu sehr drückt, da drückt es mit dem Atem ab. Die Kehle, die Nefesh, hungert und dürstet nach Brot, nach Wasser, nach Atem. Und tiefgründig benennt nun der Hebräer die Kehle mit dem Namen der Kehle auch die Seele. Und er sagt, das kann man zwar nicht sehen, aber sie ist bedürftig und unersättlich und verletzbar wie unsere Kehle. Unsere Seele hat Hunger und Durst und sie braucht Luft zum Atmen. Da liegt das Wissen, dass ein voller Bauch noch kein erfülltes Leben ist und dass der Mensch nicht nur vom Brot lebt oder Kaviar und Sekt, sondern vom Wort. Er hungert nach dem Wort, nach dem Du, schon ganz persönlich. Er hungert nach dem Angesicht, das sich ihm zuwendet, weil er im Ansehen des anderen sein Ansehen gewinnt. Und dann ist aber dieses Du immer noch hungrig und der Psalter bezieht diesen Hunger der Seele auf Gott, wohl wissend, dass das Wort von Menschen nicht reicht, um die innere Sehnsucht zu füllen. Und deswegen sagt der Beter, der meine Nefesh, meine Kehle, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Und im Psalm 109 heißt es, dass Gott die ausgetrocknete Nefesh sättigt und die Hungrigen mit Gutem füllt. Hier liegt das tiefe Wissen im Psalter, dass die Seele nicht satt ist in sich selbst. Sie genügt sich nicht selbst. Sie hat immer einen Überschuss an Sehnsucht. Sie bleibt sich selbst verworren und rätselhaft und kommt mit dieser Sehnsucht und Rätselhaftigkeit und Verworrenheit des Lebens zu dem Urwort, das alles ins Dasein rief. Und in Gebet mit unserem Schöpfer werden wir uns klarer und offenbarer. Es gibt auch eine andere Einübung in das Gespräch. Das weiß ich jetzt nicht, ob Sie es interessiert, aber ich finde es sehr, sehr interessant. Wenn Sie die Sprüche lesen oder wenn Sie den Psalter lesen, werden Sie merken, dass jeder Vers aus zwei Hälften besteht und dass sich diese zwei Hälften nicht wie in unserem Gedichten etwa reimt, den Endreim kennt der Hebräer nicht, sondern dass diese beiden Hälften einander zugeordnet sind. Man nennt das in der Gattungssprache Parallelismus Memporum, zwei Teile, die parallel zueinander gestaltet sind. Es sind wie zwei Halbkugeln, die erst gemeinsam ein Ganzes ergeben. Da gibt es ganz verschiedene Halbkugeln. Es gibt dass die zweite Hälfte die erste inhaltlich ergänzt. Es gibt, dass die zweite der ersten inhaltlich widerspricht. Aber nie wird nur wiederholt. Ich will das kurz deutlich machen an diesem Psalm. Mal die nächste Folie, wo ich stolz bin, dass ich das gestern noch hingekriegt habe mit den Kreisen, weil ich überhaupt kein Filou bin mit dem Computer oder PowerPoint. Aber es sind jetzt zwei Halbkreise entstanden. Genauso wollte ich es. Jetzt fügt sich das zusammen. In dem einen, die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Da wird von der Schöpfermacht geredet, wie wir sie in 1. Mose 1 finden. Der Himmel ist die Spur Gottes, die er hinterlassen hat. Ihn sehen wir nicht, aber wir sehen die Spuren. Der Himmel in seiner Pracht, in seiner Unermesslichkeit und Größe erzählen die Ehre Gottes. Und wir, die wir ein Hubble-Teleskop haben und noch tiefer schauen können als selbst der orientalische Mensch unter diesem herrlichen Sternhimmel, wir können das doch nur bestätigen. Aber dieser Eindruck, der könnte uns klein machen und gering. Was nützt uns ein Gott, der dieses Weltall mit seinen 15 Milliarden Galaxien geschaffen hat? Und deswegen fügt jetzt der Psalmbeter ein zweites hinzu. Und die Feste, Sie erinnern sich auch an den Schöpfungsbericht, da machte Gott eine Feste, ein Firmament. Die Feste ist die Rakia, die festgestampfte, die uns vor, so nach dem antiken Weltbild, vor den Wasserfluten, das Blau, was da schimmert im Himmel, das sind ja die Wasserfluten, die dann in der Sintflut uns umbringen. Das war die Vorstellung. Die Rakia, sie schützt wie eine Glocke die Erde und gibt Raum zum Leben. Und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Inmitten dieses gigantischen, fantastischen, aber auch eiskalten Weltalls, da baut Gott eine Feste und schützt uns gewissermaßen wie unter einer Hand, um uns Raum zum Leben zu geben. Und man hat ja tatsächlich festgestellt, dass da oben nun kein Wasser ist, aber die Feste, die Atmosphäre hat immerhin einen Isolationswert von 2 Metern Beton. Deswegen verglühen ja Raumschiffe, die nicht die richtige Winkel haben. Sie verglühen und diese 2 Meter Betonatmosphäre schützen uns nun nicht vor Wasser, aber vor der tödlichen Strahlung des Weltalls. Als hätten es die Beter geahnt. Dieser merkwürdige Parallelismus Memporum, und deswegen spreche ich eigentlich davon, ist nicht nur eine Sprachform, die poetisch sehr schön ist. Und selbst wenn man von dunklen Kapiteln redet, wie im Hiob-Buch, nie fällt man in den Reden aus dieser Sprachform. Selbst das Dunkelste wird poetisch noch schön gestaltet. Aber es ist nicht nur eine Sprachform, es ist vor allem eine Denkform. Und es unterscheidet hebräisches Denken vom griechischen Denken. Der Grieche will alles definieren. Er will alles auf den Begriff bringen. Ein Begriff für die Wirklichkeit. Der Hebräer sagt, die Wirklichkeit ist so groß, dass ich immer zwei Sätze bringen muss. Definieren kann ich sie nicht. Und zwischen den beiden Sätzen entsteht gewissermaßen ein Gespräch. Dieser Parallelismus Memporum ist die Urform des Dialoges, das wir dann in der Bibel an vielen Stellen haben. Die Bibel ist ein dialogisches Buch, ein vielstimmiges Buch. Und auch die großen Taten Gottes werden nicht nur monologisch von einem verkündigt, sondern dialogisch von vielen. Denken Sie etwa an die Evangelien. Die Wirklichkeit Jesu, des offenbarten Gottes unter uns ist so groß, da reicht nicht nur Matthäus, auch nicht nur Markus. Da brauchen wir noch einen Lukas und einen Johannes. Um das auszusagen, und alle vier würden bescheiden sagen, definieren, das maßt sich keiner an. Und selbst der Eingang, dieses große Kapitel von der Schöpfung, da haben wir eben nicht nur ein Zeugnis, sondern zwei Zeugnisse. Das eine, was den universalen Horizont zeigt, der Schöpfer Himmels und der Erde, und dann wird die Kamera fokussiert auf den Garten, dieser zweite Bericht, dem Garten Eden. Auch dahinter steht die wohltuende Bescheidenheit, keiner maßt sich an, alles zu sagen. Nachdem der Erste gesprochen hat, tritt er beiseite und lässt den Zweiten reden. Und das gibt uns die Möglichkeit, uns auch in diesen Dialog einzumischen und uns nicht zu verkrampfen, nur auf eine Aussage. Das halte ich für eine interessante Sprachform und eine interessante Form, sich der Wirklichkeit zu stellen, die immer größer ist als unser Begreifen, unsere Sprache und unser Denken. Ich möchte gerne auf ein drittes zu sprechen kommen, nämlich das Gespräch, was die Psalmen untereinander führen. Das ist etwas, was vielleicht in der Psalmenforschung seit den letzten 10 Jahren entdeckt wurde. Man hat sich jahrzehntelang reichlich darüber aufgeregt und geärgert, dass der Psalter kein Ordnungsprinzip kennt. Keine ordentliche Gliederung nach Verfassern oder nach Gattungen, sondern es wechselt wild durcheinander die Inhalte, die Gattung, Klagelied, Loblied, Wallfahrtslied und. Also eine Gliederung, die man weglegen müsste und sagen, arbeitet da nochmal dran. Der Eindruck ist oberflächlich. Wir merken heute, dass der Psalter ein redaktionell wohl durchdachtes, einheitliches Buch ist, mit tiefen Strukturen, die weit über das hinausgehen, was unser Gesangbuch bietet. Also wenn ich ein Gesangbuchlied singe, dann ist es reichlich egal, welches Lied davor stand und welches dahinter stand. Oder haben Sie das schon mal geguckt? Ich in der Regel nicht. Ich singe das Lied, da hat sich das. Beim Psalter sollte man schauen. Ja, das ist ein Zitat von Norbert Lofink, einem Alttestamentler, ein Katholik. Oft beziehen sich die Psalmen inhaltlich aufeinander. Oft führen sie die Aussage vorangehender Psalmen weiter oder differenzieren das früher Gesagte. Stichworte binden sie aneinander. Dabei behält doch jeder Psalm zugleich auch seine Individualität. Wir sind in der Exegese also dabei, diese Verkettung der Psalmen neu zu entdecken. Bisher hat es mir genügt, einen Psalm zu lesen. Manchmal genügt schon ein Vers, aber immerhin einen Psalm. Jetzt schaue ich ab und zu, in welchen Zusammenhängen steht dieser Psalm. Es sind nicht ohne Grund katholische Gelehrte, die uns darauf aufmerksam gemacht haben, denn sie stehen in der benediktinischen Tradition und wir hörten es vor uns, die müssen in der Woche den ganzen Psalter beten. Die lesen also Psalmen am Stück. Und da entdecken sie, wie die Psalmen in einer merkwürdigen Architektur miteinander verbunden sind. Ich will es gern an zwei Beispielen deutlich machen. Das eine ist der Psalm 8, einer meiner Lieblingspsalme. Ich habe viele Lieblingspsalme. Der Psalm 8, ein wunderschöner Psalm. Ich habe ihn jetzt nicht ganz abgedruckt, aber Sie kennen ihn vielleicht. Es ist Schöpfung ins Lob genommen, Schöpfungslob. Und in der Mitte steht ein wunderschöner Satz, nämlich, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Hier wird in einem Hymnus, in einer Ansprache an Gott, in einem Gebet das gesagt, was der erste Schöpfungsbericht in das philosophisch-theologische Wort Gott-Ebenbildlichkeit fasst, was wir nie ergründen können. Gott-Ebenbildlichkeit, das kann man auch nicht definieren, aber es berichtet vom Geheimnis des Menschen. Hier wird gesagt, es bedeutet, du hast ihn weniger niedriger gemacht als Gott. Der Mensch wird vom Himmelreich gedacht und nicht vom Tierreich her. Seine Abstammung ist von oben. Und das ist interessant, dass diese steile Aussage über den Menschen nun eingerahmt wird in einen Anfang und ein Ende, die sich hier refrainartig wiederholen, nämlich Herr unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in aller Lande. Da scheint das tiefe Wissen zu liegen, dass der Mensch seine Würde und seinen Adel nur dort behält, wo Gott seinen Lebensraum gestaltet. Nehme ich den Rahmen weg, macht sich der Mensch selbst zum höchsten Wesen, dann wird er oft der Teufel und der Dämon seines Nächsten. Aber dort, wo Gott die Ehre gegeben wird, dort bleibt die Würde des Menschen geschützt. Das ist das eine. Ein wunderbarer Psalm. Lesen Sie ihn mal wieder im Ganzen. Nun kann man diesen Psalm isoliert lesen und findet schon eine Menge. Aber jetzt kann man diesen Psalm in einen Zusammenhang einbetten. Auch das habe ich gestern nochmal hingekriegt und freue mich drüber. Diese drei Balken, das mag für andere ganz leicht sein, für mich ist das schon schwer. Jetzt wird man merken, wenn man diese Psalmen vorher und nachher liest, dass ein geheimer Zusammenhang besteht. Den Psalm 1 und Psalm 2 kann man nichts mal weglassen, weil das für den Psalter ein riesengroßes Eingangstor ist, nämlich ein Lied über die Tora, ich komme noch mal kurz darauf zu sprechen, und ein Lied über den König. Aber ab Kapitel 3 beginnt der Psalter. Und merkwürdigerweise, jetzt habe ich einen Fehler geschrieben, 3 bis 7 muss das heißen, Psalmen 3 bis 7 sind Klagepsalmen. Leidenschaftliche Klagepsalmen Einzelner, deren Seele in den Staub getreten wird, die erniedrigt werden, denen man das Recht nimmt und die man verklagt und die man zu Tode bringen will. Und die Psalmen 9 bis 14 sind auch Klagepsalmen. Jetzt sind es nicht Individuen, sondern jetzt sind es Gruppen, denen in ähnlicher Weise ihr Recht genommen wird. Und jetzt merkt man, dieser Psalm 8 steht gewissermaßen als Symmetrieachse zwischen beiden. Es scheint so, als würden beide Blöcke, links und rechts, zu diesem Psalm hinbeten. Denen, denen ihre Würde geraubt ist, die fliehen zu dem Psalm, zu dem Ort, wo ihre schöpfungsgemäße Würde wieder eingesetzt wird. Du hast ihn weniger niedrig gemacht als Gott. Sie fliehen förmlich dorthin und richten sich an diesem Psalm auf. Ich finde das eine ganz geniale Struktur, und Sie spüren vielleicht, dass hier kein Zufall waltet, sondern dass hier eine tiefe Aussage gemacht wird. Plötzlich gewinnt die schöpfungsgemäße Hoheit des Menschen eine sozial-ethische Komponente. Nämlich dort, wo der Mensch seiner Würde beraubt wird, wird Gott protestieren. Viele Klagepsalmen haben im Hintergrund das Wissen, dass Gott den Elenden aufrichten wird und dass er die Gottlosen oder die Frevler strafen wird. Schöpfungsglaube hat viel mit dem sozialen Zusammenleben zu tun. Ich möchte es an einem zweiten Beispiel deutlich machen. Und zwar gibt es einen Psalm, von dem ich meine, man hätte ihn lieber aus der Bibel entfernt. Es ist der furchtbarste Psalm, den ich kenne. Und es ist der Psalm auch ohne freundlichen Schluss, ohne Happy End. Die allermeisten Klagepsalmen haben ja in der Regel eine Wende zum Guten. Dieser Psalm nicht. Es ist der Psalm 137. Ich lese ihn jetzt nicht im Ganzen vor, sondern nur den Schluss. Sie wissen, es ist die Situation, die Israeliten sind in Babylon. Und dort werden sie spöttisch, ironisch aufgefordert, dass sie ein Lied über Zion singen. Zion ist zerstreut. Und die Babylonier, das sind die Supermacht, denen sie untergeben sind. Und da verweigert dieser Sänger, diese Gemeinde, dieses Lied, sie können nicht singen hier in der Fremde. Und dann heißt es, ab Vers 7, Herr, vergiss den Söhnen Edom nicht, was sie sagten am Tage Jerusalems. Reißt nieder bis auf den Grund. Tochter Babel, du Verwüsterin, wohl dem, der dir vergilt, was du uns angetan hast. Wohl dem, der deine jungen Kinder nimmt und sie am Felsen zerschmettert. Das ist der schlimmste Psalm unter den 150 Psalmen und ich möchte meine christliche Nase darüber rümpfen und möchte ihn am liebsten herausschneiden. Die Bibel tut es nicht. Und ich erlaube mir deswegen auch nicht meine Bibelkritik, sondern möchte Ihnen zeigen, wie die Bibel mit diesem Psalm umgeht. Zunächst aber nochmal ein Plädoyer auch für diese leidenschaftliche Sprache. Wir werden diesen Psalm nicht mitbeten. Vielleicht gibt es Menschen auf dieser Welt, die diesen Psalm authentisch beten können, weil sie in einer ähnlichen Situation sind. Ich muss mir immer überlegen, dass ich Zuschauer bin. Wir sitzen hier und es geht uns gut. Hier beten Betroffene in Trauer und Not. Sie geben ihren Emotionen authentische, ehrliche Sprache. Wie kann ich als Zuschauer den Leidenden und Betroffenen ihre Klage verwehren, ihre Sprache zensieren? Wie gesagt, die Bibel lässt diese aggressive Sprache zu. Wir müssen es nicht mitbeten, aber wir können sehen, wie die Bibel damit umgeht. Psalm 138 folgt ein Psalm und der geht dann so los. Ich danke dir von Herzen, vor den Göttern will ich dir Lob singen. Ich will anbeten vor deinem heiligen Tempel und deinen Namen preisen für deine Güte und Treue. Unterschiedlicher kann der Psalm nicht beginnen. Im Psalm 137, das verweigerte Gotteslob in der Fremde. Wir hängen unser Hafen an die Bäume und in rachsüchtigen Dankgedanken verstummen wir. Jetzt mit Psalm 138 beginnt der David-Psalter, der dann bis Psalm 150 geht. Und jetzt plötzlich der David, der hier schon die messianische Gestalt des erwarteten Heilskönig symbolisiert. Er sagt jetzt auf dieser Lobverweigerung, ich danke dir von Herzen, vor den Göttern will ich dir Lob singen. Das ist die biblische Weise, einander auszulegen. Man löscht nicht den Psalm 137 einfach weg, sondern setzt daneben dieses Lob des neuen messianischen Königs, der vor den Göttern und vor den Staatsoberhäuptern und vor den Supermächten der Welt das Lob Gottes singt. So treten die Psalmen in einen Dialog, ergänzen sich und korrigieren sich. Ich habe in dem kleinen Heft, was die Geschäftsstelle freundlicherweise gestern noch gedruckt hat, herzlichen Dank dafür, auch noch eine kleine Abhandlung stehen von dem Norbert Lofing, den ich schon erwähnte. Da analysiert er die Psalmen 1 bis 3. Das können Sie sich mal zu Hause anschauen. Wie diese Psalmen miteinander ins Gespräch treten und vielleicht machen Sie eigene Entdeckungen. Ich will den dritten Teil beginnen. nämlich der Psalter als Einübung in die Hoffnung. 73 Psalmen werden dem König David zugeschrieben. Das ist interessant. Ich denke, es ist für den frommen Juden etwas Wichtiges gewesen, dass man gewissermaßen wie König David vor Gott treten konnte. Der einfache Bauer, die einfache Magd sind gewürdigt, die Gebete des großen Königs zu sprechen. Sie werfen sich den Königsmantel um und stehen vor Gott oder knien. Ich nenne das gern die Demokratisierung des Gottesverhältnisses. Die sozialen Unterschiede werden hier nivelliert. Jeder steht in dieser schöpfungsgemäßen Würde vor Gott königlich. Du hast ihn gekrönt mit Ehre. Psalm 8. Nun konnten die Exegeten oft wenig damit anfangen, dass David der Verfasser sein sollte. Oft wird gesagt, das sind keine historischen Angaben, sondern erst nachexilische Angaben, einfach weil David nun das Symbol wurde für den großen Sängerkönig. Und da hat man den Psalmen ein größeres Gewicht beigemessen. Im Hebräischen ist die Frage der Verfasserschaft gar nicht nur im Vordergrund. Le David heißt in der Tat von David. Also achtet auf die historische Verfasserschaft. Man kann es aber auch übersetzen im Blick auf David, im Blick auf diesen König. Und dann meint man oft auch David als den messianischen König. Ich denke, dass David durchaus als historische Person viele Psalmen gedichtet hat. Was wir aus der Tradition kennen, zeigt, dass er tatsächlich der Prototyp des Sängers wurde. Wir kennen ihn als den charismatischen Dichter und Musiker. Von keinem anderen König wird erzählt, wie meisterhaft er die Harfe spielen konnte und wie er damit etwa die Schwermut des Saul besiegte. Gehen wir zum nächsten Bild. Oder wie er etwa durch die Straßen Jerusalems tanzte, als er die Lade dorthin führte und seine Frau Michal. Das gefällt ja ganz und gar nicht der Frau. Und sie macht ihm dann zu Hause auch eine ordentliche Szene, der arme David. Er ist ein Charismatiker durch und durch. Es pulsiert ihm im Blut. Er hat nicht nur die Worte auf den Lippen. Es tanzt ihm, die Beine fliegen und die Arme. Der Geist inspiriert ihn ganz und total. Und manchmal fühlt man sich ja klein und steif, wenn man sich diesen David anschaut. Interessant ist nun, welche biografischen Bezüge für David angegeben werden. Es fällt Folgendes auf. Es wird nie David beschrieben als der große Held. Es wird nie David beschrieben als der strahlende Sieger. Es wird nie sein Kriegsglück beschrieben. Es wird nie seine große Frömmigkeit beschrieben, sondern David erscheint in diesen David-Psalmen als der Verfolgte, der Leidende, der Sünder, der Büßer. Und das bedeutet, das große Vorbild David wird nicht vergoldet, sondern er wird dargestellt als ein Mensch, der gottbedürftig ist. Und in dieser Gottesbedürftigkeit ist er Vorbild. Er, der Gott braucht gegen seine Feinde, er, der Gott braucht in seiner Schuld. Das ist der Vorbild und damit sollen wir uns identifizieren, dass es keine Schande ist, Gott zu nötig zu haben. Man kann es von ganz Anfang an sehen, als Samuel die Söhne Isais salben wollte, da war David auf der Weide. Er war vergessen, er war der Kleine. Den Kleinen wählt Gott. Denn in diesem Kleinen ist eine geheimnisvolle Kraft. Die eigentliche Kraft, für die dann David Symbol wird, ist die Kraft seiner Lieder, seines Singens, seiner Gebete. Er hat viele Kriege geführt. Das wird oft nicht zensiert. Das gehörte dazu. An einer Stelle wird zensiert, an deinen Händen klebt Blut und deswegen darf er den Tempel nicht bauen. Aber das ist nicht das Eigentliche. Das Eigentliche ist, dass er mit der Macht seiner Lieder, dieser inspirierten Lieder, gegen die Dämonen kämpft, gegen die Dämonen Sauls und gegen den Goliath. Er nimmt dort zwar die Schleuder, aber links und rechts wieder eingebettet in seine Lieder. David wird nicht zum messianischen König, nicht zum Bild des messianischen Königs durch seine Kriege, sondern durch seine Lieder, mit denen er mitten in der Nacht den Morgen besingt. Und insofern ist dieses Buch ein königliches Buch und ein Hoffnungsbuch. Ich habe mal noch ein längeres Zitat, was ich Ihnen doch nicht vorenthalten will. Da heißt es von Erich Zenger: Die jüdische Tradition hat schon in biblischer Zeit das ganze Psalmenbuch Davids als Verfasser zugeschrieben. Dieser Vorgang der Davidisierung ist eine theologische Qualifizierung des Psalters. Er ist das königlich-messianische Buch schlechthin. Die Psalter sind die Gebete der messianischen Hoffnung. Solange die Psalmen Davids erklingen, bleibt die Hoffnung auf den wiederkommenden David wach. David in der Nacht, voller Sehnsucht nach der Morgenröte, ist die messianische Leitfigur, die aus und in den Psalmen gegenwärtig wird. In diese mystische Biografie Davids sollen die Psalmbeter sich hineinhören und hineinbeten. So hat auch Jesus die Psalmen gebetet in der Nachfolge Davids. So betet Israel die Psalmen bis heute und so Schulter an Schulter mit Israel. In der Nachfolge Davids sollen auch die Christen die Psalmen beten mit Jesus in der Hoffnung auf die Christen, in der Hoffnung auf das Kommen des Gottesreiches. Ein letzter abschließender Gedanke. Ich nehme mal die nächste Seite und Sie müssen sich jetzt nicht ärgern, wenn Sie es nicht sehen können, sondern Sie schlagen einfach mal die letzte Seite Ihres kleinen Blattes auf. Das ist ein letzter Gedanke, dann wird dieses Referat ein Ende finden. Ich möchte Sie gerne auf Folgendes hinweisen, dass der Psalter insgesamt eine wohldurchdachte Struktur hat mit einem wichtigen Verkündigungsinhalt. Von den Psalmen 1 und 2 habe ich kurz gesprochen. Es ist der erste Psalm, ein Torah-Psalm. Der Wille Gottes wird gerühmt. Das Bild vorne auf Ihrem Blatt ist dieses, da ist man gepflanzt an frischen Wasserbächen. Das ist der, der die Torah liebt und tut. Dann kommt im Psalm 2 ein Königspsalm, wieder mit messianischer Ausrichtung, denn hier wird das Königtum Gottes beschrieben. Und dann wird der Psalter eingeteilt in 5 Bücher, offenbar in Anlehnung an die 5 Bücher Mose. Vielleicht hängt das auch mit der synagogalen Lesung zusammen. Jedes dieser 5 Bücher hat am Ende einen Königspsalm, Dein Reich komme. Jesus lehrt uns diese Bitte, das ist auch die Bitte des Psalters, ein Königspsalm und am Ende einen Lobpreis. Jeder dieser 5 Psalmenbücher endet mit einem Lobpreis. Ganz gleich, egal wo man in den Psalter tritt oder springt, man wird zum Lobpreis getragen. Nochmal eine letzte abschließende Folie. Und ganz am Ende hören die 5 Bücher auf und mit dem Psalm 145 beginnt der Schlussrahmen und der ist gestaltet wie ein großes Delta. 5 Psalmen, sie alle sind ein großes, großes Halleluja. Händel würde sich freuen. Es ist das große Halleluja des Psalters. Es beginnt das Lob, Jahweh soll mein Mund verkünden und alles Fleisch preise seinen heiligen Namen immer und ewig. Dieses Lob ist ansteckend in jede Richtung hin und ganz am Ende schließt der Psalter: Alles, was Odem hat, alles, was Odem hat, lobe den Herrn. So ist das die Dynamik und die Bewegung des Psalters aus der Klage zum Lobpreis. Ein Buch der Hoffnung. Es ist das messianischste Buch für mich des Alten Testamentes. Noch intensiver als manche Prophezeiung der Propheten. Ich habe jetzt über eine Stunde geredet. Es tut mir etwas leid, aber die Zeit war auch zur Verfügung, so dass wir gar nicht aus dem Zeitrahmen fallen. Aber jetzt sind Sie dran und wir singen ein Lied.